dich gehen, aber ich glaube, in dem, worum es heute um dich geht, wird Gott verherrlicht. Wer von euch kennt den Spruch, weil ich es mir wert bin? Wer hat den schon mal gehört? Weil ich es mir wert bin? Okay, gehen viele Hände hoch. Wisst ihr, woher der Spruch kommt? Wer weiß es? Wer ahnt's? Nicht so viele? Okay, ein paar. Es kommt von L'Oreal. 2021, also schon 5 Jahre her, hat der Spruch sein 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Also er ist 55 Jahre alt anscheinend schon. L'Oreal, eine Marke für Parfum, glaube ich, vor allem. Gell? Und vielleicht auch noch für andere Dinge. Also die haben diesen Slogan erfunden, weil ich es mir wert bin. Und es ist zu einer weltweiten Ikone geworden für Selbstliebe. Für Selbstliebe. Und dieser Ausdruck oder Abwandlungen davon, denen begegnen wir eigentlich auch immer wieder im Alltag, nicht nur in der Werbung. Zum Beispiel, das gönne ich mir jetzt mal. Viele sind im Urlaub, vielleicht wart ihr schon im Urlaub, vielleicht geht ihr noch, aber das gönne ich mir in Bezug auf Urlaub ist so ein Spruch, den manche Leute bringen. Ich komme ja ursprünglich aus dem Schwäbischen und da wäre die schwäbische Variante wäre wahrscheinlich, ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Also weil ich es mir wert bin, steckt dahinter. In jedem Menschen steckt eine Sehnsucht und diese Sehnsucht ist es, dass wir wissen, dass wir wertvoll sind. Nicht allgemeingültig oder irgendwie, ich bin halt wertvoll, sondern dass wir für jemanden wertvoll sind. Einstein soll gesagt haben, der Sinn des Lebens besteht nicht darin, ein erfolgreicher Mensch zu sein, sondern ein wertvoller. Viele Bemühungen, die wir uns machen, Tag für Tag, sind daraufhin zurückzuführen, dass wir erleben wollen, dass wir wertvoll sind. Für andere. Vielleicht auch ein Stück weit für uns selbst. Und damit wir das erreichen, tun wir vor allen Dingen die Dinge, die wir selbst auch für wertvoll halten, von denen wir glauben, dass sie andere Menschen wertvoll machen. Und genau aus dem Grund machen sich manche von uns zum größten Diener für andere, damit wir selber wertvoll sind für andere. Die einen werden Diener, die anderen suchen vielleicht eher das Rampenlicht, sorgen für gute Stimmung, dass mal gelacht werden kann, dass man eine gute Gemeinschaft hat. Und sie tun das auch, um zu erleben, ich bin wertvoll, mich braucht es in der Gruppe. Das sind nur 2 Beispiele von verschiedenen Mustern, die wir entwickeln können, damit wir wertvoll sind für andere. Und wenn sie funktionieren, dann perfektionieren wir die über die Zeit hinweg immer mehr. Und wenn die nicht funktionieren, wird das Leben irgendwann vermutlich grauenhaft und einsam. Jeder Mensch sehnt sich nach Bedeutung. Jeder Mensch sehnt sich danach, dass er erleben kann, ich bin wertvoll. Und so frage ich dich zum Start gleich 2 herausfordernde Dinge. Und die erste Frage ist, bist du wertvoll? Und die zweite Frage, die du dir dazu stellen kannst, was macht dich jetzt genau wertvoll? Die wahren Antworten auf diese Fragen zu kennen, ist vielleicht gar nicht so einfach, weil da müssen wir auf die Reise nach innen gehen. Vielleicht kann da auch was aufbrechen, wenn man merkt, hoppla, eigentlich merke ich so den Wert, den kann ich mir vielleicht zum Teil zusprechen, aber so ganz auch nicht. Wenn wir die Antworten auf diese Fragen kennen, hilft es uns dabei, demütig zu sein. Die Bibel spricht viel von Demut. Und was mit Demut meint, ist, dass wir lernen, uns richtig selbst einschätzen zu können. Uns angemessen einschätzen zu können. Also, die Frage nach Wert und Bedeutung ist eine Frage, die zentral ist für uns als Menschen und auch eine der zentralen Fragen, um die es ging, als Jesus hier auf der Erde gelebt und gewirkt hat und Menschen begegnet ist. Und als Jesus hier auf dieser Erde ist, spricht er ja immer wieder vom Reich Gottes. Wir haben vor, im Unser Vater haben wir gebetet, dein Reich komme. Da haben wir es auch heute schon gehört. Und er, Jesus, ist der Friedefürst, der dieses Reich Gottes auf die Erde bringt. Und in einer beispielhaften Geschichte erzählt uns jetzt Jesus, wie es in seinem Reich aussehen soll, wenn es um die Frage nach Wert und Bedeutung geht. Wie beantwortet er die Frage oder wie wird die Frage nach Wert, bin ich wertvoll und warum bin ich wertvoll, in seinem Reich beantwortet. Einige der Umstände, die wir in dieser Beispielgeschichte hören, die kennen wir heute nicht mehr. Beispielsweise, dass ein Arbeitgeber seine Arbeiter für den Tag erst gerade am Tag selbst sucht. Das ist ein bisschen ungewohnt, aber sonst ist diese Geschichte sehr greifbar auch für uns heute. Und Jesus erzählt Folgendes. Dieses Reich Gottes, da geht es zu wie bei einem Mann, dem ein Weinberg gehört. Und dieser Mann geht früh am Morgen los und er geht auf den Marktplatz und er sucht auf dem Marktplatz Arbeiter. Und da sieht er einige Arbeiter, sie sind bereit, sie sind frisch, sie sind bereit einfach zu arbeiten und sie wollen dafür Geld verdienen. Und dann geht er hin und sagt zu ihnen, ihr könnt bei mir auf dem Weinberg arbeiten und ich werde euch einen vollen Tageslohn werde ich euch dafür zahlen. Also kommt doch gerne mit und arbeitet bei mir auf dem Weinberg. Dann bekommt ihr dieses Silberstück, einen Tageslohn. Die Arbeiter stimmen zu, gehen los. Einige Stunden später, man könnte sagen zum Znüni, geht der Weinbergbesitzer wieder auf den Marktplatz. Wir wissen nicht genau, ob er noch weitere Arbeiter braucht. Er geht auf jeden Fall wieder auf den Marktplatz und dann sieht er, oh, da sind ja noch weitere Arbeiter. Er unterhält sich mit ihnen und sagt ihnen, ihr kommt, arbeitet bei mir auf dem Weinberg, ihr bekommt einen gerechten Lohn, arbeitet bei mir. Und die Arbeiter gehen und arbeiten bei ihm auf dem Weinberg. Ein paar Stunden später, zum Mittag, geht der Weinbergbesitzer wieder auf den Marktplatz. Er sieht wieder Arbeiter, unterhält sich mit ihnen, schickt sie auf den Weinberg für einen gerechten Lohn. Ein paar Stunden später zum Zwiri, eigentlich wieder genau dasselbe. Und dann, kurz vor Feierabend, geht er tatsächlich nochmal auf den Marktplatz. Und dann sieht er, da sind tatsächlich wieder Arbeiter da. Und er geht zu ihnen hin und fragt sie, ob sie arbeiten wollen. Und sie sagen, ja, wollen wir. Es ist nicht so, dass die einfach faul gewesen wären oder dass sie spät aufgestanden sind. Die sind abhängig von diesem Lohn. Die brauchen den, um zu überleben. Warum sind sie dann noch da? Weil kein anderer sie haben wollte. Vielleicht sind sie tagsüber zu einem anderen Arbeitgeber gegangen, aber der hat ihnen dann gesagt, nee, sorry, bin schon voll. Warum auch immer, diese Arbeiter, sie wollen arbeiten, aber sie haben keinen Arbeitgeber gefunden. Und so geht der Weinbergbesitzer zu ihnen hin und sagt ihnen, hey, kommt doch bei mir auf dem Weinberg arbeiten. Ihr bekommt einen gerechten Lohn. Und die Leute machen sich sofort ans Werk. Kurze Zeit später, also es ist in derselben Stunde, wo der Weinbergbesitzer diese Arbeiter zur Arbeit sendet, sagt der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter, so, wir müssen die Leute zusammentrommeln, jetzt gibt es den Lohn für den Tag. Und sie stellen sich alle in einer Reihe auf. Hier steht derjenige, der als erstes, oder diejenigen, die als erstes zur Arbeit kamen, und dann kommen die zum Znüni, zum Zmittag, zum Zwiri, zum Znacht. Und dann fängt er an, den Lohn zu verteilen. Und er geht zu denen, die als letztes kamen, als erstes hin und sagt ihnen, ja, ich habe dir deinen gerechten Lohn. Einen vollen Tageslohn. Als die das sehen, Die ganz hinten in der Reihe stehen diejenigen, die am Anfang des Tages schon zu ihm kamen, um zu arbeiten, kriegen die wahrscheinlich große Augen und denken die, boah, die da kamen jetzt gerade erst kurz vor Schluss und die kriegen vollen Tageslohn. Jetzt will ich mal sehen, was ich dann nachher bekomme. So geht's weiter. Er geht zu denen, die zum Zwiri kamen. Und er gibt ihnen einen vollen Tageslohn. Dasselbe dann auch bei denen, die zum Zmittag kamen. Und er gibt ihnen einen vollen Tageslohn. Bei denen, die zum Znüni kamen, einen vollen Tageslohn. Und man merkt so wahrscheinlich, die Stimmung wird ein bisschen unruhig. Irgendwie gibt es immer nur einen Silbergroschen. Und letztlich sind die dran, die den ganzen Tag gearbeitet haben, die schon lange dabei sind. Und dann geht er zu ihnen hin und gibt ihnen einen vollen Tageslohn, einen Silbergroschen. Und das ist der Moment, bei dem denen, die ganz zum Start kamen, endgültig der Kragen platzt. Und ich sage, also das kann jetzt ja nicht dein Ernst sein. Ne? Wir haben den ganzen Tag auf deinem Weinberg gearbeitet. Wir haben geschuftet, wir waren in der Sonne, es war heiß, 35 Grad, wir schwitzen und jetzt kommen die, die kurz vor Schluss in der gleichen Stunde zum Arbeiten kommen und die kriegen dasselbe wie wir? Der Weinbergbesitzer hört sich das an und sagt dann zu ihnen, du sag mal, ich habe mit euch abgemacht, dass ihr einen Silbergroschen bekommt, einen gerechten Lohn und genau das habt ihr bekommen. Warum seid ihr unzufrieden mit mir, wenn ich zu denen gütig bin, die erst kurz vor Schluss kamen? Viele von uns, vielleicht alle, verstehen, warum diejenigen, die als erstes kamen, eben diesen Hals haben, warum sie sich aufregen. Irgendwie ist es ja nicht ganz so, dass gleiche Arbeit hier gleicher Lohn bedeutet. So kennen wir das. Wer viel arbeitet, der verdient auch viel. Wer wenig arbeitet, verdient auch wenig. Das ist aber nicht die Rechnung, die der Weinbergbesitzer gemacht hat. Denn was für den Weinbergbesitzer zählt, sind nicht die Arbeitsstunden in erster Linie, die die Arbeiter gebracht haben. Überhaupt nicht. Was für den Weinbergbesitzer zählt, sind die Menschen, die da in einer Reihe stehen. Er sieht die Ängste dieser Menschen, er sieht die Sorgen, er sieht das, was sie brauchen. Sie brauchen den Tageslohn. Und er schenkt ihnen nicht nur den Lohn, den sie erhalten, sondern eigentlich schenkt er ihnen Bedeutung. Auch wenn du nur kurz vor Schluss gekommen bist, du bekommst von mir den vollen Lohn. Du bekommst von mir das, was du brauchst. Und was für die einen eine riesige Ungerechtigkeit ist, ist für die anderen der Wert, den jeder von ihnen hat. Und diejenigen, die es eigentlich nicht erarbeitet haben, die es nicht verdient haben, sind diejenigen, die es vermutlich als Einzige so richtig verstehen, was da gerade passiert. Nur sie können den Teil des Friedensreichs wirklich verstehen. Wir können es nicht gut verstehen, weil es nicht in unser Weltbild passt. Der Jochen hat uns da gut mitgenommen zum Anfang. Wer leistet, verdient. Wer nicht leistet, verdient nicht. Aber das ist nicht die Rechnung, die Gott macht. Diese Erzählungen von Jesus werden besonders dann lebendig, wenn wir versuchen, uns mal selbst hineinzuversetzen. Und darum möchte ich dich jetzt zwei Fragen stellen. Nimm dir ganz kurz Zeit und frag dich mal, wann hast du dich das letzte Mal so gefühlt wie die Arbeiter, die zuerst angestellt wurden? Also diejenigen, die früh am Morgen kamen, wahrscheinlich motiviert waren und gedacht haben, yes, ich habe meinen Tageslohn, ich bin dran, ich arbeite, ich buckle, ich verteise, ich ziehe durch. Und die dann erleben, dass die anderen den gleichen Lohn bekommen. Wann hast du dich ähnlich gefühlt wie die? Es gibt ja nicht nur die, die viel gearbeitet haben, es gibt ja auch die, die ganz kurz vor Schluss kamen. Nochmal dieselbe Frage, aber ein bisschen anders gestellt. Wann hast du dich ähnlich gefühlt wie die Arbeiter, die zuletzt angestellt wurden? Das sind sicher auch Fragen, die du mal gut mitnehmen kannst. Die letzte zu diesen zwei Fragen, die ich dir stellen möchte, ist die: Zu welchem dieser Arbeiter gehörst du? Gehörst du zu denen, die früh am Morgen auf dem Weinberg waren und gearbeitet haben? Zu denen, die zum Zmüni kamen? Zum Zmittag? Vielleicht zum Zviri, aber sicher nicht zu denen zum Schluss oder vielleicht doch? Zu dem, die kurz vor Schluss noch dazu kam. Ich glaube, vielen von uns geht es so, dass wir uns intuitiv ganz schnell mit denen gleichsetzen oder mit denen identifizieren, die ganz am Anfang dabei waren. Vielleicht gibt es auch die, die dann sagen, ja, ich bin Berner, ich will mich jetzt nicht in den Mittelpunkt stellen. Ich gehöre vielleicht zu denen, die zum Zenüni dabei waren. Vielleicht nicht zu denen, aber ja, eigentlich schon. Recht intuitiv denken wir immer, wir sind bei denen, die ganz am Anfang dabei waren, die sich viel verdient haben. Und das ist eben auch wieder ein Sinnbild oder ein Zeichen davon, dass wir in unserem Weltbild denken und ticken. Denn wahrscheinlich will keiner von uns ungerechtfertigt irgendetwas bekommen, was er nicht verdient hat. Im Guten auch. Wollen wir nicht. Wir wollen es uns verdienen. Denn wenn wir es verdienen, dann können wir es auch kontrollieren. Da wird mir jetzt zum Gleichnis vom Vater mit den zwei Söhnen kommen, aber das wird jetzt zu weit führen. Aber genau diese Haltung, dass wir uns mit denen identifizieren, die nicht zuletzt kamen, zeigt uns eigentlich, dass wir in unserem Herzen, in unserem Denken eine Umkehr brauchen, einen Richtungswechsel. Ich möchte ein kurzes Gedankenexperiment mit euch wagen. Und das ist auch wichtig, dass ihr versucht, auf das zu hören, was eure erste Intuition ist und nicht darüber nachzudenken, was ist die richtige theoretische Antwort. Ihr bekommt es sicher gut hin. Überlegt euch mal, welche Menschen sind für euch wertvoll oder welche Menschen findet ihr wichtig? Welche Menschen haben Bedeutung? Ihr habt auf dem Gottesdienstzettel, wenn ihr einen Stift dabei habt, könnt ihr das gerade auch noch mit einem Stift machen, aber auf dem Gottesdienstzettel habt ihr so Name dastehen und dann, glaube ich, eine Linie. Und da könnt ihr mal so ein paar Menschen hinschreiben. Vielleicht noch ein paar Anregungen. Vielleicht fällt dir eine bestimmte politische Person ein, die du entweder besonders wertvoll findest oder auch weniger. Vielleicht einen bekannten Sportler, Sportlerin, erfolgreiche Wissenschaftlerin, großer Philosoph. Welchen Wert haben Menschen, die sich für andere einsetzen? Mutter Teresa, Martin Luther King. Kannst du jetzt mal, wenn du keinen Stift hast, kannst du es auch in Gedanken machen, versuch dir mal wenigstens drei Menschen zu überlegen. Und gib diesen Menschen mal einen Wert von 1 bis 10, wenn du ihre Bedeutung bewerten müsstest. Ganz intuitiv. Gut, ich hoffe mal, dass ihr genug Zeit hattet, um euch drei Personen zu überlegen. Wert von 1 bis 10. Jetzt noch eine Person, die du auf diese Liste mal setzen könntest. Das bist du selbst. Setz dich mal ganz unten dazu oder da, wo eben noch Platz ist. Und jetzt die Frage, wenn du auf dich selbst schaust, welchen Wert würdest du dir selbst bemessen? Von 1 bis 10. Ganz ehrlich, ganz intuitiv. Welche Bedeutung hast du? Schau nochmal über deine Liste, vielleicht auch die im Kopf. Denk nochmal über die Namen nach. Schau dir an, was du angekreuzt hast von 1 bis 10. Dann schau nochmal deinen Namen an und was du bei dir angekreuzt hast. Weißt du, dass Jesus bei dir eine 10 ankreuzen würde? Wenn wir das verstehen, dann verstehen wir vermutlich eine der wichtigsten Dinge in unserem Leben. Etwas, das dein Umfeld und dich selbst nachhaltig prägen wird. Es geht nicht darum, dass wir rein vom Kopf her verstehen, ja, Jesus wird bei mir eine 10 ankreuzen. Das bringt uns nicht wirklich viel weiter. Aber wenn es zu einer inneren Gewissheit wird, dass Jesus das tut, wird es dein ganzes Leben, alles was du tust, verändern. Dann musst du nicht mehr um deinen Wert kämpfen, sondern du darfst dir deines Werts immer sicher sein, weil er dir den zuspricht, weil er dir die 10 gibt, weil er dir den vollen Tageslohn überreicht. Demütig zu sein bedeutet, sich realistisch einzuschätzen. Jetzt denkst du, wie viel realistischer kannst du dich einschätzen als durch die Augen Gottes? Wo hast du dein ehrliches Kreuz gesetzt bei deiner eigenen Bewertung von 1 bis 10? Der Berner wird es vielleicht auf eine 6 setzen oder auf eine 7. Möchtest du es vielleicht noch auf die 10 korrigieren? Es ist immer schön, eben wenn es theoretisch mal klargestellt wird, aber wie wird es im eigenen Leben Realität? Nur ein paar abschließende Gedanken dazu. Du, ich, wir alle, wir sprechen uns selbst immer wieder ständig Aussagen über uns selbst zu. Zum Beispiel, wenn etwas nicht gelingt. Das ist aber auch wieder blöd, du Dubu. Oder wie auch immer. Wir sagen viele Sachen über uns selber aus. Weißt du, welche Aussagen du jeden Tag über dich selbst tätigst? Müssen ja auch nicht nur negative sein. Die vermutlich einfachste, vielleicht ist sie fast zu einfach, die Übung, aber die vermutlich einfachste Übung ist, dass wir Gottes Wahrheit über uns selber und über unserem Leben aussprechen. Direkt am Morgen, wenn du aufwachst, mein Leben hat Bedeutung. Wenn wir das einmal machen, fühlt sich vielleicht noch ein bisschen speziell an, beim zweiten Mal auch wieder. Nach einem Monat ist es schon irgendwie etwas, das dazugehört. Wenn wir über unserem Leben aussprechen, Gott, für dich bin ich wertvoll. Es ist wahrscheinlich fast so einfach, als dass wir es praktizieren würden. Im Epheserbrief spricht Paulus über die Waffenrüstung von Gott. Letzte Woche haben auch einige schon dazu gehört. Da gibt es den Gürtel der Wahrheit. Es gibt den Helm des Heils und noch viele andere. Aber die zwei kommen wahrscheinlich dem am nächsten, dass es wichtig ist, dass wir im geistlichen Kampf, in den Gedanken, in den Gefühlen auch einfach Wahrheiten Gottes aussprechen. über unserem Leben, auch wenn es sich noch nicht so anfühlt. Warum ist es für uns wichtig? Ich erlebe es immer wieder in meinem eigenen Leben. Der Jochen hat es vorher gesagt. Ich merke es in Gesprächen, die ich mit euch habe, dass wir immer wieder diesen Aber-Moment haben oder diesen Aber-Gedanken. Ja, kann schon sein, dass ich wertvoll bin. Aber nachdem, dass ich jetzt schon wieder versagt habe, kann das eigentlich nicht mehr ganz für mich gelten. Mit 10 bin ich sicher nicht mehr. Kann ja sein, dass ich wertvoll bin, aber ich lebe meine Beziehung zu Gott gerade nicht richtig oder nicht perfekt. Immer wieder aber. Und der Epheserbrief gibt hierzu gute Anregungen. Und er sagt uns eigentlich, dass wir das Wort Gottes als Schwert da gebrauchen sollen. Oder anders gesagt, als Anker im Alltag. Wenn das Aber kommt, was ist die beste Erwiderung, die du in der Hand hast? Was ist es? Hast du etwas in der Hand? Oder musst du erst danach suchen? Oder hast du dein Schwert bei dir? Im Buch Hosea, das ist ein Prophet zur Zeit des Alten Testamentes, beschreibt Gott das ganze Volk Israel in einem Bild. Und es ist ein sehr trauriges Bild, wie er das Volk Israel und den Zustand beschreibt. Er sagt über das ganze Volk, sie sind eigentlich wie eine Frau, die ihrem Mann nicht treu ist. So lebt das Volk Israel in Beziehung zu mir. Und schließlich lesen wir, wie Gott mit dieser Untreue von so vielen Menschen und einem ganzen Volk umgeht. Er sagt, ich schließe die Ehe mit dir für alle Zeiten. Mein Brautgeschenk für dich sind meine Hilfe und mein Schutz, meine Liebe, mein Erbarmen und meine unwandelbare Treue. Du wirst erkennen, wer ich bin, ich der Herr. Also dadurch, dass Gott, obwohl Israel untreu ist, obwohl sie das sind, gerade deshalb vielleicht, sagt Gott nochmal ganz bewusst, ich schließe meinen Bund für dich, mit dir für alle Zeiten. Es gilt, du bekommst trotz deiner Untreue meine Hilfe, du bekommst trotzdem meinen Schutz, meine Liebe, mein Erbarmen und meine unwandelbare Treue. Und weil du das trotzdem alles bekommst, kannst du auch erkennen, wie ich bin als Herr, als Gott. So bin ich einfach. Ich will dir treu sein. Ich will dir helfen. Ich will dir gegenüber Erbarmen zeigen. Und auch wenn das Volk nicht zu Gott steht, steht Gott trotzdem zu seinem Wort. Er hält den Bund, den er geschlossen hat. Es ist so ein Vers, ein Schwert, das man ziehen kann. Wenn man merkt, okay, in einem Moment kommt das große Aber. Es kommt das Aber, das sich zwischen Gott und mir stellen will. Wo Gott in diesem Vers sagt, ja, du versagst, aber ich stehe zu dir. Ein anderer Vers aus Römer 8, den habe ich euch hier auch auf Folie. Was bleibt zu all dem noch zu sagen? Gott selbst ist für uns. Wer will sich dann gegen uns stellen? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns aber den Sohn geschenkt hat, wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Wer kann die Menschen anklagen, die Gott erwählt hat? Gott selbst spricht sie frei. Genau solche Wahrheiten, solche Verse brauchen wir im alltäglichen Leben. Und wir müssen sie irgendwie griffbereit haben, damit wir sie gerade dann aussprechen können, wenn das Aber sich zwischen uns und Gott stellen will. Das Aber verschwindet meist nicht von heute auf morgen. Wir müssen lernen, im Reich Gottes zu leben. Wir müssen die Wahrheiten kennenlernen, die über Gott, über unser Leben ausspricht. Und so wie Neugeborene lernen zu laufen, müssen wir lernen zu laufen in dieser Wahrheit Gottes. Gut, ganz kurz nochmal gesagt, wie wird Gottes Wahrheit in unserem Leben Realität? Indem wir seine Wahrheit laut aussprechen, indem wir der Lüge oder der Halbwahrheit mit Gottes Wahrheit entgegentreten, indem wir den Segen vielleicht auch weitergeben an andere, anderen zeigen, dass sie eine 10 sind, nicht nur wir selbst. Und vielleicht, indem wir uns am Abend fragen, du sag mal, wo habe ich heute eigentlich versucht, eine 10 zu sein, statt die 10 einfach anzunehmen. Ich habe es eingangs schon gesagt, heute geht es viel um dich. Aber ich glaube, diese ganze Botschaft vom Zuspruch, der über deinem Leben steht, der verherrlicht in erster Linie nicht dich oder mich, sondern die verherrlicht Gott. Weil er trotzdem, wie wir manchmal sind, sagt, zu dir stehe ich, egal was kommt. Gott denkt anders als wir. Das ist eben ein Anzeichen dafür, dass er heilig denkt, heilig ist. Das ist etwas, was wir vorher gesungen haben. Und wir sehen darin, dass Gott will, dass dein Leben gelingt. Dass mein Leben gelingt, dass er es gut mit dir meint. Und wenn wir das anfangen zu glauben, wird sich unser Leben auf den Kopf stellen und uns in den echten Lobpreis für ihn führen. Und das wünsche ich mir für dich, für mich. Und deshalb möchte ich zum Schluss gemeinsam jetzt mit euch beten, vor Gott treten und ihm die Ehre geben. Jesus, Vater, Heiliger Geist, wir loben und wir preisen dich, Gott, dass du so anders bist als unsere Lebensrealität. Dass es bei dir nicht nur darum geht zu leisten, sondern dass es bei dir darum geht zu sein, im Weinberg zu sein, bei dir zu sein. Du kennst uns ganz genau. Du weißt, wie sich einige von uns, vielleicht sogar viele von uns, schwer damit tun, genau diese Wahrheit über ihrem Leben anzunehmen. Und wir danken dir, dass du da einen langen Atem mit uns hast. Und dass du Freude daran hast, sobald wir es erkennen, was du über uns denkst. Herr, wir möchten dich loben und dich preisen dafür, dass wir wissen dürfen, dass du uns nicht nur deinen Sohn gegeben hast, sondern all das geben möchtest, was wir brauchen. Nicht nur für ein Leben in Ewigkeit, sondern auch schon für das Leben im Hier und Jetzt. Amen.